und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus München,
Achmed Bardisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen.
Und die heutige Folge, die ist ja der Abschluss unserer Speiseröhrenserie. Und da haben wir uns ein besonderes Schmankerl sozusagen ausgesucht. Der Titel ist: Oje, ich habe einen Zwerchfellbruch, soll ich mich operieren lassen? Jochen, was ist denn ein Zwerchfellbruch? Wie kriegt man sowas? Falle ich einfach hin auf dem Gehsteig und habe dann einen Zwerchfellbruch? Oder was ist das?
Das gibt es natürlich auch, diese so traumatischen oder verletzungsbedingten Zwerchfellbrüche, aber das ist es nicht, um was es geht. Man kann es vielleicht einfach so erklären. Das Zwerchfell ist ein querverlaufender Muskel-Sehnen-Segel, so will ich das mal nennen, was den Brustkorb vom Bauchraum trennt. Und da es eine ganze Reihe Dinge gibt, die vom Brustkorb in den Bauchraum ziehen oder umgekehrt, zum Beispiel Blutgefäße und auch die Speiseröhre, gibt es Löcher in diesem Zwerchfell. Und diese Löcher können im Laufe des Lebens weiter werden, ausleiern. Und das ermöglicht, dass Bauchorgane in den Brustkorb rutschen. Deshalb, weil der Druck im Bauchraum größer ist als im Brustkorb. Und das nennt man dann Zwerchfellbruch. Und der häufigste Zwerchfellbruch ist, wenn Teile des Magens in den Brustkorb rutschen. Und darüber wird in dieser Folge gesprochen, über diese Art des Zwerchfellbruchs, weil die letztendlich dazu führt, dass man Probleme wie Refluxkrankheit bekommen kann und weil es extrem häufig ist. Ab dem 50. Lebensjahr hat ungefähr jeder Zweite einen Zwerchfellbruch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das einmal realisiert, das ist ein häufiger Befund oder eine häufige Problematik und es geht dann schon darum zu klären, was ist das jetzt für ein Zwerchfellbruch und muss ich da was mitmachen oder nicht machen? Was gibt es denn für Zwerchfellbrüche, wo du drüber nachdenkst, dass da was gemacht werden könnte? Und ich spreche jetzt über die Brüche Speiseröhre bzw. Magen. Achmed, was siehst du so in der Praxis?
Ja, im Grunde genommen, das häufigste ist ja die sogenannte axiale Hiatushernie. Das ist etwas, was viele Menschen haben, was bei vielen Patienten oder Menschen auch gar keine Symptome macht. Das ist erstmal wichtig. Da geht ein Teil des Magens, rutscht da so ein bisschen im Übergang Speiseröhre, Magen, so ein bisschen in den Brustkorb und rutscht zurück, also sehr mobil in Anführungsstrichen. Das ist ein Befund, der kann mit einer Refluxkrankheit vergesellschaftet sein, ist aber auch bei vielen Patienten, ohne dass irgendwelche Beschwerden ausgelöst werden. Und da muss man natürlich therapeutisch überhaupt nichts machen. Wenn dieser Hernie, dieser Bruchsack, wenn man so will, auch sehr, sehr groß wird, dann kann er mal Ursache dafür sein, dass ganz viel Volumen aus dem Magen dann zurückfließt. Dann kann es schon mitunter notwendig sein, dass operativ entsprechend zu korrigieren. Das ist aber sehr, sehr selten. Das geht gar nicht so selten dann auch mit einer Entzündung der Speiseröhre einher. Also es sind dann schon sehr klare Befunde, die man hat und die man natürlich auch in der Diagnostik sauber aufarbeiten muss, bevor man dann so eine Operation durchführt. Was vielleicht seltener ist, aber dann durchaus relevanter ist, wenn Teile des Magens quasi neben dem Übergang Speiseröhre-Magen daneben an der Speiseröhre sich nach oben drücken. Wir nennen das dann paraösophagiale Hernie. Das sind dann Befunde, die werden dann, weil sie zum Teil auch fixiert sind und auch wirklich Probleme machen, nicht nur Beschwerden machen, sondern auch die Schleimhaut kann zu einer Geschwürsbildung neigen in diesem Bereich. Es kann daraus bluten. Die Patienten können auch eine Blutarmut entwickeln, dadurch, weil immer ganz minimale Blutmengen dort verloren gehen. Das ist ein Befund, also wenn ein Patient auffällig wird, entweder mit einer Blutarmut oder mit Schmerzen oder auch mit beidem, ein Befund, den man dann schon, es hängt dann auch immer individuell vom Patientenalter ab, aber dann schon zum Chirurgen schicken sollte. Das sind so ein bisschen die Hauptbefunde und es gibt natürlich auch eine Mischform von beiden. Das sind so mal grob die Bruch- oder Hernien, die wir diagnostizieren können. In der Regel dann auch durch die Gastroskopie vor allem. Die Gastroskopie ist nicht immer scharf, weil sie auch sehr abhängig davon ist, hat man schon sehr viel Luft gegeben im Magen oder nicht. Also das ist nicht immer vergleichbar, aber man kann mit der Magenspiegelung schon grundsätzlich den Befund dann auch erheben. Es gibt natürlich auch Kontrastmitteluntersuchungen, die man auch durchführen kann. Also ein Patient schluckt Kontrastmittel und der Radiologe röntgt und sieht das dann auch mit dem entsprechenden Bruchsack. Das kann man dann nochmal zur unterstützenden Diagnostik dazu durchführen, sodass man dann schon relativ klar auch ein Bild bekommt. Ja, habe ich irgendwas vergessen, Martin?
Ich glaube, du hast nichts vergessen, weil das sind die uns bekannten Hernien, die es gibt. Was wir im Prinzip noch nicht so genau besprochen haben, ist, wie man es diagnostiziert. Weil im Prinzip, wir haben ja, das hast du ja schön erwähnt, die axialen Hernien, die sehr, sehr häufig sind und viele davon sind auch einfach klein. Ja, es sind ja Zufallsbefunde. Die haben ja meistens keine eigenständige Symptomatik. Also ich wüsste jetzt kein spezifisches Symptom, wo der Patient zu mir reinkommt und ich in der Sprechstunde sage, das muss jetzt eine Hernie sein. Also fällt mir jetzt wenig ein. Also bei manchen kann man den Reflux mit der Hernie begründen. Aber dass jetzt jemand reinkommt, dieses und jenes Symptom schildert und ich sofort aus der Pistole geschossen sage, das ist eine Hernie, das habe ich nicht. Das heißt, viele Befunde sind Zufallsbefunde in der Gastroskopie. Manche Befunde sind Zufallsbefunde in CT-Untersuchungen aus anderen Gründen. Und ich weiß, es wird im Bereich der Hernien gerade vor Operationen viel noch konventionell geröntgt oder mit verschiedensten Schlucktechniken, damit die Größe bestimmt werden muss, weil die zur Operationsindikation mit dazu gehört. Weil die Frage, die wir uns heute gestellt haben, ist, soll ich mich operieren lassen? Die will ich jetzt mal vorgreifend, wir haben noch einiges zu bereden, aber da will ich jetzt vorgreifend einfach schon mal sagen, die meisten Hernien nicht. Und bei den meisten Hernien wäre es auch besser, die Menschen wüssten gar nicht, dass sie das haben, weil viele Menschen sind sehr belastet, dass sie eine Hernie haben und dann ist die Hernie nur 1 oder 2 Zentimeter groß, also im Bereich von völlig unauffällig, völlig belanglos eigentlich. Was sind denn typische reine Herniensymptome? Und ich möchte so ein bisschen erweitern, bevor ich es an dich weitergebe, Jochen. Es kommen ja manchmal Menschen, die sagen, ich habe wahnsinnig viel Luft im Bauch und habe deshalb Herzbeschwerden. Kann ich Luft in der Hernie haben und dadurch Herzbeschwerden bekommen?
Ja, in seltenen Fällen ist das schon möglich. Da spielt dann die Größe eine Rolle. Man kann sich ja vorstellen, wenn jetzt größere Teile des Magens in den Brustkorb verlagert werden, dann müssen sie sich ja dort Platz schaffen. Da ist ja üblicherweise das Herz da, da ist auch die Lunge da und das wird dann irgendwo zur Seite gedrückt und das kann also durchaus sein, dass das zu Symptomen wie zum Beispiel Atemnot oder so etwas führen kann unter Belastung. Das ist aber insgesamt selten. Es gibt aber solche Extremfälle, dass praktisch der ganze Magen in den Brustkorb verlagert ist und das sind schon Situationen, wo man dann auch zu einem operativen Eingriff rät. Die häufigste Folge der Hernie, das haben wir auch mehrfach besprochen in unseren vorangegangenen Folgen, ist der Reflux. Das Zwerchfell ist Teil des Verschlussmechanismus zwischen Speiseröhre und Magen. Wenn jetzt das Loch breiter wird, dann fehlt diese Komponente des Verschlussmechanismus, das heißt Reflux wird im Prinzip begünstigt. Und das ist das, was viele Patienten, die Refluxbeschwerden haben, haben auch eine Hiatushernie. Und je schwerer die Schäden in der Speiseröhre sind, desto größer ist meist die Hernie oder auch umgekehrt, je größer die Hernie, desto stärker sind die Symptome und desto stärker sind auch die entzündlichen Veränderungen in der Speiseröhre. Ein Punkt, finde ich, ist noch ganz wichtig. Wir sehen doch relativ viele Patienten, die eine Blutarmut durch Eisenmangel haben. Und das ist gerade im höheren Lebensalter nicht so ganz selten. Und eine der häufigsten Ursachen dafür ist ein großer Zwerchfellbruch. Und man erklärt sich das dadurch, dass der Magen, der nach oben gerutscht ist, über das Zwerchfell scheuert und dort Wunden entstehen und immer wieder kleine Blutmengen und damit Eisen verloren werden. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man das weiß. Das ist aus meiner Sicht nicht zwingend ein Operationsgrund, aber das ist eine gute Erklärung für einen Eisenmangel bei Menschen, vor allen Dingen im höheren Lebensalter. Und ansonsten ist diese axiale Hiatushernie, also das einfach das gerade nach oben Verlagern des Magens in den Brustkorb, macht eigentlich keine weiteren Probleme. Die anderen Brüche, die Ahmed beschrieben hat, wo sich Magenteile neben die Speiseröhre in den Brustkorb verlagern, die können zu Einklemmung führen. Und das sind dramatische Ereignisse, wenn auf einmal geht mit Schlucken nichts mehr, heftige Schmerzen. Das führt die Menschen dann oft in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Und deshalb gibt es durchaus Menschen, die sagen, wenn eine sogenannte paraösophageale Hernie vorliegt, auch wenn sie noch keine Probleme gemacht hat, dann sollte man sie, zumindest wenn der Zustand des Patienten das zulässt, einem operativen Eingriff zuführen. Macht ihr das in jedem Fall? Ahmed, machst du das, wenn du eine paraösophageale Hernie findest, die asymptomatisch ist?
Ja, das diskutiert man mit dem Patienten. Patienten, die natürlich keine Beschwerden haben, sehen dann nicht so richtig die Notwendigkeit. Warum muss denn da jetzt auch operiert werden, wenn sie nicht mal so eine Einklemmattacke gehabt habe? Aber wenn man im Detail fragt, dann haben diese Patienten durchaus Beschwerden, dass mal das Essen nicht gut rutscht, dass es mal so das Gefühl ist, dass das hängen bleibt oder so ein Gefühl, und dann rutscht es irgendwann weiter. Also insofern so richtig symptomarm, wenn es eine gewisse Größe hat, diese paraösophageale Hernie, ist gar nicht so häufig, also dass jetzt keine Symptome sind. Also insofern hat man dann schon dann auch eine Begründung, auch die Patienten, bei denen vielleicht noch keine Einklemmung ist, sie dann auch zu einer Operation zu schicken. Und ich glaube, da muss man dann halt auch Aufklärungsarbeit leisten. Machst du das auch, Martin?
Ja, bei der paraösophagealen Hernie überschreiten wir dann natürlich die Schwelle der Fachgebiete auch. Ja? Also in unserer Diagnostik sehen wir diese Hernien, aber wir behandeln sie ja nicht. Ich operiere ja keine Hernien und weiß aber, aus unserem Lehrbuchwissen, die axiale Hernie, gerade die kleinere, die muss man nicht operieren, die muss man auch häufig gar nicht kontrollieren oder derartiges. Die paraösophageale Hernie, da haben wir im Staatsexamen alle angekreuzt, ist eine Operationsindikation. Und jetzt ist es ja plötzlich gar nicht mehr meine Entscheidung, dass ich sage, ach, aus meinem Bauchgefühl, derjenige, der klagt ja nicht über Beschwerden, lass mal durchgehen, ja, so wink ich mal durch, sondern da sage ich dann schon im Prinzip, die Entscheidung, ob man das operiert oder nicht, treffen Sie jetzt mit dem Chirurgen zusammen. Ich schicke Sie zu demjenigen, der es tun würde und im Prinzip auch nochmal drauf schaut. Also die paraösophagealen Hernien, die schicke ich alle zum Chirurgen. Die Chirurgen operieren dann nicht alle, das finde ich das Beruhigende dran, ja, dass nicht dann die Messer schon heiß laufen und alles wegoperiert wird, was im Sprechzimmer sitzt. Aber die Entscheidung, glaube ich, die ist dann nicht mehr eine internistische, ist meine Sichtweise.
Hängt natürlich auch vom Alter der Patienten ab und vom Zustand des Patienten. Wir kennen natürlich auch die älteren Patienten 85, 90, wo wir dann vielleicht auch zufällig dieses entdecken, wo man sich dann natürlich fragt, naja, das ist nicht erst seit gestern, es hat nie Probleme gemacht, wollen wir das dann wirklich operieren? Das ist auch klar. Aber Patienten jetzt auch so ein bisschen unabhängig vom Alter, wenn die fit sind und sehe die Notwendigkeit einer Operation, empfehle sie, und klar, er muss dann Kontakt zu einem Chirurgen oder wir schicken die Patienten zu einem Chirurgen, und dann läuft da natürlich nochmal das intensive Aufklärungsgespräch. Die Operationsaufklärung macht natürlich der Chirurg. Da muss man sagen, da springt der ein oder andere Patient auch mal ab. Ist meine Erfahrung, oder Jochen?
Ja, das ist auch gut so, muss man an der Stelle sagen. Man muss immer das Operationstrauma oder Risiko gegen das Risiko der Hernien selbst abwägen. Ich persönlich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals eine eingeklemmte paraösophageale Hernie gesehen habe. Vielleicht gehen die auch an mir vorbei, direkt zum Chirurgen. Aber das ist, glaube ich, eher ein seltenes Ereignis. Insgesamt die häufigsten, das hatten wir ja schon gesagt, sind die axialen Hiatushernien. Und wenn man sich dann anguckt, jeder Zweite ab dem 50. Lebensjahr hat das. Und wie viele werden in Deutschland operiert? Das sind 10.000 pro Jahr. Also da gibt es eine riesige Diskrepanz. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, dass nur eine kleine Minderzahl der Patienten behandelt werden muss oder operativ behandelt werden muss. Das Problem, was ich sehe, ist dieser Begriff Zwerchfellbruch. Das klingt immer so brutal. Ja, da ist was gebrochen, da ist was kaputt. Es kommt auch immer die Frage, warum habe ich das jetzt? Ich habe vielleicht im Kindesalter mal einen Fahrradlenker in den Bauch gekriegt oder irgendwelche Dinge. Man stellt sich das irgendwie so schlimm vor. Und der wichtigste Punkt ist der, glaube ich, dass man erstens sagt, dass es sehr häufig ist und den Menschen erklärt, was denn damit gemeint ist mit Zwerchfellbruch. Und dann nimmt die Operationsfreudigkeit doch deutlich ab. Wenn ihr Patienten aus welchen Gründen auch immer, Patientenwunsch oder die Krankheit, sagt, dass es operiert werden sollte. Ich meine jetzt die axialen Hernien, die häufigen Hernien. Was favorisiert ihr denn dann für Operationsverfahren?
Am liebsten das, was der Chirurg
empfiehlt.
Genau, was der Chirurg kann. Ja, weil im Prinzip diese Operationsverfahren hängen ja von der Qualität ein bisschen am Chirurg und jeder Chirurg hat eine etwas andere Schule. Und für die, man macht ja Operationen, die nennen sich Funduplicatio, also der Schließmuskel wird irgendwie verändert und gestärkt. Aber da gibt es so viele unterschiedliche Verfahren. Das Sinnvollste ist, dass man das empfiehlt, was der Chirurg, mit dem er zusammenarbeitet, gut beherrscht. Das ist nämlich das Wichtigste. Der Patient möchte ein gutes Ergebnis haben. Und jeder Chirurg kann sowas anderes. Und die Funduplicatio-Formen, die sind so mannigfaltig. Die kann man mit so vielen Dingen dann kombinieren und der ein oder andere heftet dann den Magen oder sein Funduplikat noch am Zwerchfell irgendwie an und das heißt dann Fundopexie oder macht noch irgendwelche Formen der, nennen wir es mal, kosmetischen Eingriffe, also Hiatoplastiken. Aber wichtig ist, dass es der Chirurg können soll.
Ja, Zentrum, ne?
Zentrum.
Gibt's ja gute Untersuchungen, die zeigen, das muss der Chirurg auch schon, das ist nämlich nicht trivial. Also viele denken, aber die Operation an der Speiseröhre ist kein trivialer Eingriff. Und insofern gibt es, wie gesagt, gute Studien, die zeigen, Zentrum, Häufigkeit der Operation in einem Zentrum entscheidet über das Ergebnis. Und da sind so Zahlen, so 50, 60 Operationen pro Jahr sollten schon mal in einem Zentrum durchgeführt werden. Ob es jetzt 40, 50, 60 sind, kann man gar nicht sagen, aber auf jeden Fall nicht nur 3 oder 10. Also insofern Augen auf bei der Chirurgenauswahl und bei der Zentrumsauswahl.
Ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man den Leuten sagt, die kommen ja alle von den Leistenbrüchen oder Nabelbrüchen und haben so eine Reparaturvorstellung. Ja, da ist ein Bruch und der wird jetzt repariert. Und das ist ja das, was bei den Zwerchfellbrüchen nicht funktioniert. Nur das Zwerchfell enger machen funktioniert nicht. Dann ist nach 6 Monaten das Problem wieder da. Das heißt, ich muss irgendetwas verändern. Martin hat es ja geschildert. Ich musste irgendwas den Magen um die Speiseröhre schlagen oder irgendwelche Netze einsetzen oder irgendetwas machen, was dazu führt, dass es eben nicht repariert ist, sondern dass es geändert ist. Und diese Dinge sind ja die möglichen Ursachen auch für Komplikationen in der Zukunft. Das muss man wissen. Und deshalb ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, und das versuche ich den Patienten auch immer klar zu machen, es gibt einzelne Menschen, die sehr von einer Operation profitieren, kommen insbesondere aus dem Bereich, wo man medikamentös mit Reflux beispielsweise nicht zurechtkommt oder wo der ganze Magen verlagert ist. Aber bei vielen Patienten ist es so, dass eine konsequent ausgenutzte konservative Therapie mit Lifestyle-Maßnahmen, mit Medikamenten, über die wir ja schon gesprochen haben, tatsächlich eine Operation überflüssig machen. Und deshalb die wichtige Botschaft, das ist keine Reparatur, so im Sinne, ich tausche da mal was aus oder ich mache das so, wie der liebe Gott das geschaffen hat. Das funktioniert tatsächlich operativ in aller Regel nicht.
Dann bleibt im Prinzip eigentlich jetzt nur noch die wichtigste Frage, wenn ich mich nicht operieren lassen möchte. Achmed, muss ich es dann kontrollieren lassen oder kann ich mir das dann auch sparen?
Klares Nein. Der Bruch, wie auch immer, muss nicht kontrolliert werden. Was kontrolliert werden muss, ist, wenn zusätzlich zum Bruch eine ausgeprägte Entzündung der Speiseröhre da ist oder schon auch eine veränderte Speiseröhrenschleimhaut durch den chronischen Reflux, den sogenannten Barrett. Also wenn da Befunde auftreten, die wir kontrollieren, aber es ist nie, dass wir den Bruch kontrollieren. Das muss man eindeutig sagen. Also insofern vielleicht zusammengefasst, Zwerchfellbrüche sind sehr, sehr häufig und sie bedürfen in der Regel nur ganz, ganz selten einen operativen Eingriff, wenn begleitend Beschwerden da sind, und das ist insbesondere die Refluxkrankheit, dann machen wir die Behandlung der Refluxkrankheit, wie wir sie gemacht haben und wie wir es in dieser Staffel, glaube ich, auch in der Tiefe und Breite diskutiert haben. Aber da lassen wir uns nicht von dem Bruch leiten, sondern das ist dann die Refluxkrankheit, die wir behandeln und nicht den Bruch.
Danke dir, Ahmed. Das war eigentlich im Prinzip ein super Schlusswort für die heutige Folge. Und die heutige Folge ist auch die letzte Folge unserer Speiseröhrenstaffel. Wir haben in der Staffel einiges an Speiseröhrenerkrankungen und den dazugehörigen Behandlungen diskutiert und jetzt in der letzten Folge sogar chirurgische Verfahren mit andiskutiert. Wir beenden damit die dritte Staffel. Und ich freue mich, dass wir in 2 Wochen schon die 4. Staffel beginnen können. Und das Thema, da müsst ihr euch jetzt noch 2 Wochen gedulden. Das Thema der nächsten Staffel, das halten wir für heute noch geheim. Wir bedanken uns für euer Interesse und freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen, und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.